Nie hat das PPP im PPP, dem Provinzklassen-Podcast, besser gepasst als heute. Wir sind zwar nicht zu dritt, um über die Spiele des Wochenendes zu sprechen, aber wir sprechen über drei Spiele und drei Spiele aus der P3, nicht wahr, Tim?
Ja, ich fühle mich noch heimischer als sonst. Die dritte Provinzklasse ist seit 8 Jahren meine sportliche Heimat oder meine berufliche Heimat.
Ja, ich wollte gerade schon sagen.
Und da freue ich mich doch, wenn es in einer Folge des PPP dann hauptsächlich um meine Klasse geht. Und wir gehen vor allem nach ganz weit unten in der Tabelle, nach den Abstiegskampf. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, ja, es sind erst 8 Spiele von 30 absolviert. Trotzdem trennt sich so langsam aber sicher mal die Spreu vom Weizen und es gibt schon einige wegweisende Spiele und hat es auch schon gegeben. Und es gab sie auch an diesem Wochenende. Und eines können wir leider mal festhalten bis hierhin und schon mal ein kleines bisschen spoilern. Das spielerische Niveau auf dem Platz hat sich in so manchem unserer Spiele auch tatsächlich der Tabelle angepasst.
PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.
Bevor wir aber effektiv tabellarisch nach ganz unten in den Abstiegskampf blicken, nämlich zu den Spielen Elsenborn gegen Lonzen und Eupen B gegen Büllingen, blicken wir dann doch nochmal weiter nach oben und zwar zu der Partie Wallhorn gegen Hautfanne, die am Samstagabend stattfand. Und wenn es um Spiele geht, die uns wirklich fußballerisch aber mal so gar nicht vom Hocker gerissen haben, Christoph, dann kann ich dir sagen, dieses Spiel hat da in diesem Ranking die Plätze 1 bis 5 inne.
Definitiv, zumindest so wie du es mir schon erzählt hast.
Ja, ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich nach Utloh fahren werden würde, einfach um Utloh nochmal zu sehen und auf der anderen Seite mal Hofre auch mal mit eigenen Augen zu sehen.
Das hätte sich ja auch vor allem in dem Aspekt gelohnt.
Ja, ich hätte Tore gesehen, leider nicht für Utloh, beziehungsweise nur eins für
aber
Utloh.
Du wolltest ja mal Hofre sehen und da haben sie offensichtlich gezeigt, was sie können.
Das ist allerdings wahr, Hofre hat nach 0-1 Rückstand Utloh dann ziemlich überrannt, mit 6-1 gewonnen. Da hätte ich auf jeden Fall mehr Torraumszenen gesehen, viel mehr Torraumszenen als bei Wallhorn gegen Hautfanne. Es hat zeitlich aber nicht gepasst, dass ich noch nach Utloh gefahren bin, wegen des Damenhandballs, Europapokal. Das hatte dann am Samstag dann doch deutlich Priorität bei mir. Und deswegen habe ich dann die kurze Ausfahrt gewählt nach Wallhorn und ich habe wirklich von Sekunde 1 bis Sekunde, ja, also 90 plus, keine Ahnung, wie viel es dann war, jede einzelne bereut. Muss man ganz einfach mal so sagen.
Ja, du hast das schon ein bisschen am Samstagabend vorweggenommen, denn da saß ich gerade beim Eishockey und bekam eine Nachricht bzw. ein Bild zugeschickt mit deinen Notizen aus der ersten Halbzeit, war das dann? Oder ja, doch mitten in der ersten Halbzeit, da hattest du einen Satz aufgeschrieben oder
das
so?
Es war kurz
der Wechsel,
vor der Halbzeit,
oder?
Genau. Also bis zur 43. Minute war meine einzige Notiz ein Wechsel Mike Miesen für Philipp Kessler.
Und verletzt?
Ja, Wadenprobleme, wie schon seit ein paar Wochen. Aber das war tatsächlich nach 41 Minuten das allererste, was ich geschrieben habe. Und dann hatte ich schon fast einen Burnout, weil dann hat Wallon tatsächlich 2 Chancen gehabt bis zur Pause durch Jenan Musovic. Beide einmal Ball gehalten, einmal dann ein Kopfball am zweiten Pfosten, wo der Torwart dann in der Ecke war. Das war dann schon alles. Und ich witzelte dann auch, weil ich stand dann zwischen beiden Trainerbänken, wo ich ja immer stehe, mit Dirk Willems und mit Michael Aussems. Und beide meinten auch schon, oh, musst du dir aber gerade doppeltes Gehalt fragen für die Arbeit in den letzten Minuten.
Ja, intensive 2 Minuten nach sehr unintensiven 43 Minuten. Ja. In der zweiten Halbzeit hast du dann ein bisschen mehr notiert, aber das waren dann auch vor allem die Wechsel.
Leider ja, aber auch 2 Tore und auch 2 Platzverweise. Die Tore beide gerecht verteilt, 1 für beide Mannschaften und die Platzverweise jeweils für Hautfanne. Und da muss man ganz ehrlich sagen, hat sich der Schiedsrichter dann auch auf das Niveau beider Mannschaften ziehen lassen. Die Verantwortlichen von Hautfanne, auch gerade Trainer Gregory Hendrik, hat sich extremst echauffiert, schon während des Spiels, aber auch danach, wo ich echt dachte, so jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen, gerade auch bei den Zuschauern, sonst endet das hier vielleicht noch unschön. Und soweit ich das beurteilen kann, ist alles ruhig geblieben, zumindest solange ich da war. Aber ich fand jetzt, der Schiedsrichter war schlecht, ja, muss man ganz einfach so sagen. Allerdings jetzt nicht, als ob 9 von 10 Entscheidungen pro Wallhorn und contra Hautfanne gefallen wären, aber waren einige sehr komisch auf beiden Seiten. Fakt ist natürlich, es gab 2 Platzverweise für Hautfanne, von dem der 2. Platzverweis gelb-rot in der Nachspielzeit laut den Zuschauern keiner gewesen wäre. Das war auf der anderen Seite des Spielfelds, deswegen konnte ich das nicht wirklich sehen. aber selbst die Walhorner Zuschauer meinten nachher, das war niemals eine zweite gelbe Karte. Wollen wir es dabei belassen? Auf jeden Fall, Walhorn ging dann in Überzahl natürlich, kurz nachdem es den ersten Platzverweis für Hodfanje gab, in Rückstand tatsächlich durch ein wunderschönes Tor. Weitschuss aus der Ferne, genau in den Winkel rein, sehr schönes Tor. Und dann dachte man schon, das kann jetzt nicht sein, dass Walhorn dieses Spiel in Überzahl verliert. Aber es gibt ja Elfmeter.
Was sagst du? Es gibt auch Spiele, die man in Überzahl verliert. Da reden wir dann ja später noch drüber.
Ja, stimmt, das muss ich mal vorweg. Ja, und ich habe auch noch eins, wo die Mannschaft in Überzahl allerdings gewonnen hat. Also, wir haben viele Platzverweise hier. Aber was ich sagen wollte, Walhorn hat ja zwei Lösungsmittel, die im Moment in jeder Woche scheinbar funktionieren. Einmal Elfmeter. Und einmal Elfmeter durch Jenan Musovic. Mhm.
Und in dem Fall dann auch wieder in der Schlussphase den Ausgleich. Verdienten Ausgleich? Oder?
Boah, ich weiß nicht, ob man in diesem Spiel von verdient oder nicht verdient reden
kann.
Nein,
dann gehen wir vielleicht andersrum heran. Hatte dieses Spiel einen Sieger verdient?
Nein.
Ja, dann ist ja unentschieden das logische Ergebnis.
Spiel hat gar nichts verdient. Also wenn du jetzt frei nach Chancen gehst, dann hätte Walhorn den Sieg verdient gehabt, weil Walhorn wirklich einzig und allein auch durch Jenan Musovic vorne gefährlich war. Aber ich sag mal, ein Unentschieden ist in Ordnung, weil beide Mannschaften einfach überhaupt nicht auf dem Niveau waren. Und es ist okay, dass Walhorn am Ende noch einen Punkt geholt hat, sagen wir mal so.
Wie sind denn die Trainer nach der Partie mit diesem Spiel umgegangen? Was hat Stefano Francini gesagt zu diesem Spiel?
Mit Stefano habe ich gar kein Interview gemacht, weil ich wusste, dass ich zu dem Spiel nicht viel schreiben werde, was jetzt tatsächlich nichts mit den 90 Minuten an für sich zu tun hatte, sondern weil einfach unsere beiden Top-Spiele aus der P3 die sind, über die wir gleich dann noch sprechen werden. Ich war dieses Spiel mehr oder weniger just for fun schauen. Aber ich habe mit Stefano gesprochen und zwar auf der Toilette. Haben wir uns nachher noch getroffen. Ja, der war natürlich auch enttäuscht. Also er meinte, so ein Spiel, das kannst du eigentlich nicht abliefern, gerade auch wenn du die Ambitionen hast wie Walhorn. Und Hodfanje ist ja auch keine Mannschaft, die sich in der P3 mit Platz 13 zufrieden geben wird. Die sind abgestiegen, wollen natürlich wieder in die P2. Sei es jetzt in dieser Saison oder vielleicht in der nächsten, weil da aber auch schon sehr, sehr viel und sehr junge Spieler auf dem Platz standen. Aber für eine Partie, die sich eigentlich so in der Endrunde auch nochmal wiederholen könnte, von den Mannschaften her, war das wirklich ein Fiasko.
Und für Walhorn dann auch spielerisch einfach ein Rückschritt, denn du hast ja jetzt schon viel gesehen diese Saison. Und das war zwar jetzt nicht unbedingt immer Hurra-Fußball, wobei auch häufiger viele Tore gefallen sind, aber ja, der Samstag klingt dann doch recht ernüchternd.
Ja, also Walhorn hat mich spielerisch bisher eigentlich nie über 90 Minuten überzeugt, immer mal phasenweise, und vergangene Woche gegen Lonzen war es ja auch schon so, dass bei Walhorn sehr wenig zusammengepasst hat, da waren sie auch selber quasi persönlich beleidigt über ihre eigene Leistung, wenn ich da an die Worte von René Teller denke, die ich auch dann hier im PPP quasi wiedergegeben habe. Und das war jetzt eigentlich genauso. Wir haben ja auch schon oft gesagt, das Mittelfeld, das Walhorn hat, und den Angriff, den Walhorn hat, den müssen sie viel mehr ausnutzen. Aber das hast du wirklich überhaupt nicht gesehen.
Ja, da stellt sich dann natürlich die Frage, inwiefern Walhorn dann nicht mittelfristig auch den Anschluss nach da oben verliert. Also, weil die Trosche, das wird jetzt schon eng.
Ja, ich gehe mal davon aus, die Trosche ist aber relativ safe in den Händen von Hoffre. Ja. Gerade auch, weil sie eben nach der Niederlage gegen wen auch noch?
Die Turkania Valunia Weißnus Femovic.
haben sie ja 2-0 verloren und dann aber wirklich jetzt gar keine negative Reaktion gezeigt haben, sondern, wie wir eben schon gesagt haben, mal eben Utlov vom Platz gefegt hat mit 6-1. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sich Hoffre diese Chance noch entgehen lässt. Aber es ist natürlich dieses System, über das wir auch schon so oft gesprochen haben. Die erreichen eigentlich 10 gute Spiele, um schon mal einen Schritt am Aufstieg näher dran zu sein. Und wenn du eh schon oben stehst, dann haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass sich in der P3 keine Mannschaft mal 10 Punkte absetzen kann. Also dass bis zum Ende alles eng wird. Und wir haben es auch letztes Jahr gesehen. Ne? Honsfeld hat die Meisterschaft erst am vorletzten Spieltag klar gemacht. Also da kann bis zur letzten Sekunde alles passieren in den Top 5. Die waren ja mega eng beieinander.
Ja, und das sieht ja auch dieses Jahr ein bisschen danach aus, dass sich das ähnlich entwickeln kann. Dass sich auch, wie im letzten Jahr, hat sich ja dann auch irgendwann herauskristallisiert, dass da ein klarer Cut irgendwo in der Tabelle kam. Und ich denke, wir werden nachher über zwei Mannschaften sprechen, die, wenn es richtig gut läuft, diesen Cut vielleicht noch schaffen können, beziehungsweise eine von den beiden Mannschaften steht ja im Moment noch über dem Cut, ja, und dann über zwei Mannschaften, die damit gar nichts mehr zu tun haben werden.
Von mir aus können wir da aber auch jetzt schon drüber sprechen, weil eigentlich war es das.
Ja,
dann
will ich dann nur noch was dazwischen schieben. Das habe ich nämlich letzte Woche nicht vergessen, sondern ich habe es erst später gesehen, als ich die Folge auf Spotify hochgeladen habe. Und wir spekulieren ja schon seit ein paar Wochen, wo unsere Zuhörer so herkommen. Ja. Und Spanien habe ich jetzt vielleicht eine Erklärung, die Gebrüder Dur. Tom Dur hat geschrieben, das könnte sehr gut sein, dass die da für die Prozente Zuhörerschaft, die wir aus Spanien haben, zuständig sein können.
Ja, ja, wir warten ja noch immer auf Rückmeldung von Mike Strumpfler, dass er den PPP in Asien vermarktet.
Ja, also noch sind die Klickzahlen nicht millionenfach hochgegangen, also scheint es noch nicht so gut zu laufen.
Aber gut laufen tut es im Moment für FC Eupen B. Ja, da eine Mörderüberleitung.
Ja, definitiv.
Eupen B hat ja vergangene Woche 5-1 gewonnen gegen Goe und damit nicht nur seinen allerersten Saisonsieg überhaupt eingefahren seit dem Aufstieg in die dritte Provinzklasse, sondern auch dieses immens wichtige Kellerduell eben mit Goe gewonnen. Wenn es andersrum gelaufen wäre, wäre Eupen als Schlusslicht in diesen achten Spieltag reingegangen. So konnten sie sich schon vergangene Woche von Goe entfernen und haben das jetzt nochmal gemacht. Also Eupen B, ja, baut sich so einen kleinen Lauf auf. Zumindest punktetechnisch, weil ich glaube, spielerisch knüpfen wir, was schlechte Leistungen angeht, jetzt nahtlos an.
Oh ja, definitiv. Also das haben alle Beteiligten genauso zugegeben. Also das war fußballerisch wirklich das Gegenteil eines Leckerbissens. Aber sehr wichtige Punkte für den FC. Und ja, der hat die Punkte dann auch dankend mitgenommen. Also Seko hat auch im Gespräch nach dem Spiel mehrfach wiederholt, ja, danke für die Punkte, weil sie waren auch selber ein bisschen überrascht, wo die dann plötzlich herkamen. Aber sie haben dann auch irgendwo mit den individuellen Qualitäten, die sie haben, und vorne drin ist das halt vor allem das Tempo. Und Yves Fabian ist da bekannt für. Ich denke da an die letzten Jahre, wo ich ja selber noch Jugendtrainer beim FC war, und wir hatten oft die Kabine von der B-Mannschaft, und unter Andi Maimaudier hatten die ja dann noch ihre Leistungsdaten etc. Und da war Yves quasi immer der schnellste Spieler auf dem Feld. Und auch ein Pascal Nzuzi hat natürlich ein brachiales Tempo. Und was für die Fitness von der Mannschaft spricht, ist, dass sie dann eben in Unterzahl, da kommen wir gleich dann nochmal drauf zu sprechen, ja, dann das Spiel noch drehen konnten.
Haben dann 2-1 gewonnen gegen den KFC Büllingen, der, wenn wir in der Tabelle nochmal einen Blick nach oben werfen, ja wirklich einen herausragenden Saisonstart hingelegt hat. Auch als Aufsteiger waren ja ein Duell zweier Aufsteiger. Mhm. Und Büllingen hat unter anderem schon seinen vierten Punkt abgeknöpft beim spektakulären 3-3, hat da Comeback-Qualitäten bewiesen. Nein, beim 4-4 war das nicht 3-3, 3-3 war Elsenborn gegen St. Vith. Büllingen St. Vith war 4-4. Nichtsdestotrotz eine gute Leistung gegen St. Vith, gerade kämpferisch und moralisch gesehen. Und deswegen steht Büllingen auf Platz 5, sowohl vor dem Spieltag als auch trotz der Niederlage weiterhin auf Platz 5. Also Stand jetzt, wieder mal im Oktober zu sagen, in der Endrunde. Also für den Aufsteiger natürlich bisher ein Mörder-Saisonstart.
Ja, definitiv. Und sie hätten eigentlich in dem Spiel den auch noch weiter unterstreichen können. Sie waren jetzt auch nicht so überragend gut, aber das hatte auch mit damit zu tun, dass das gerade auch im Verlauf der zweiten Halbzeit ein bisschen in Treterei ausgeartet ist. Deswegen auch dann eben die gelb-rote Karte für Marvin Kaut. Wobei man da wohl sagen muss, also Eupen hat da gar nicht diskutiert. Es war im Endeffekt Rafael Lunjul, der auch nach dem Spiel sagte, also ob man da jetzt unbedingt gelb-rot geben musste, wusste er jetzt nicht unbedingt. Also wenn wir auch wieder von schwierigen Schiedsrichterleistungen, die dem Spiel nicht unbedingt beitragen, reden, dann wären wir da auch wieder dabei. Also gerade als es eben in die Treterei ging, da hätte ich mir schon gewünscht, dass ein bisschen mehr gepfiffen wurde. Mhm. Einfach um da dann auch die Brisanz dann da rauszunehmen. Aber gut, es war halt so, wie es war. Bülling vor allem gefährlich nach Standardsituation. Das 1:0 dann auch in der 48. Minute nach einer Standardsituation. Das war das einzige Mal, wo Theo Kaumann nicht wirklich dann eben zum Ball kam und wo das auch einfach gut gespielt war. Hinter die Kette zwischen 11er und 5er, genau da willst du den Ball haben, da brauchst du als Stürmer nur noch reinlaufen und den Ball reinköpfen. Gut, jetzt in dem Fall war es natürlich kein Stürmer, der das gemacht hat, sondern Guillaume Pirlet, aber ja, das war auf jeden Fall auch eine verdiente Führung zu dem Zeitpunkt. Witzigerweise neben mir stand Lodi Kudura und der meinte nach der ersten Halbzeit, 3-4 gute Chancen für Bülling, hätte es jetzt 1-0 für Bülling gestanden, wäre das durchaus okay gewesen aus Büllinger Sicht. Die sagten selber noch, also zur Pause hätten sie auch gut und gerne 3-0 führen können, wie man das dann halt so sieht. Aber in der zweiten Halbzeit ging das definitiv klar und es gab auch nach dem 1:0 noch eine gute Torschuss und Eupen hat eigentlich erst nach der gelb-roten Karte so irgendwie ins Spiel gefunden. Also da bleibt mir vor allem ein Kommentar im Geiste übrig, nämlich Marc Müller, der aufs Feld kam und der Mannschaft erstmal zurief, Jungs, das lässt sich nicht anschauen, lass uns doch einfach mal Fußball spielen. Und ich glaube, das fasste das Spiel bis dahin vom FC ziemlich gut zusammen. Ja, und dann kämpften sie sich aber dann doch noch zurück und das erstmal mit einem super kuriosen Tor. Mit Fabian, der da auf der rechten Seite durchstartete, den Ball sehr weit über den Torwart lupfte. Der ging dann auch neben das Tor, aber er lief ihn sich den selber nochmal ab, kontrollierte ihn, drehte sich vor das Tor und aus spitzem Winkel schoss er dann am Verteidiger noch vorbei. Also das war dann auch eher so ein Kampftor als sonst irgendwas.
Aber mit seinem Tempo dann auch.
Ja, absolut mit seinem Tempo, ne? Genau. Und ja, und dann hörte man auch eigentlich von der Eubner Bank so, jetzt wollen wir das auch halten, dieses Unentschieden. Dafür kam dann auch Raphael Rühl, der brachte auch viel Ruhe ins Spiel, viel sauberen Ballbesitz, der besetzte da die Sechserposition sehr gut. Also da muss ich auch echt sagen, in der Situation zu 10 dann trotzdem noch irgendwie in Ballbesitz zu kommen, das hatte dann schon was. Und dann mehr durch Zufall war es dann Pascal Nsutzi, der dann ja durch eine schöne Einzelaktion noch das 2:1 machte und der hatte sich davor wirklich abgearbeitet. Und zumindest er persönlich hatte sich das Tor dann auch verdient. Mhm. Es war aber definitiv kein verdienter Sieg.
Okay, jetzt hast du beide Torschützen schon gelobt, ihre Tore auch beschrieben. Jetzt habe ich ja deinen Bericht eben gelesen und bearbeitet und da kommt ganz am Anfang noch einer vor, den du auch eben schon mal kurz angeschnitten hast, nämlich Theo Kormann. Und ich kann dir sagen, ich habe letzte Woche nach dem Sieg gegen Goe auch schon mit Trainer Seko Bibulczka gesprochen und er hat auch Theo in höchsten Tönen gelobt. Mhm. Jetzt ist er ja nicht der Größte, so vom Körper ja. her, ne? Aber er scheint trotzdem das Tor ziemlich gut auszufüllen.
Ja, also auf der Linie ist er sehr stark. Im 1-gegen-1 hat er mich auch überzeugt. Jetzt gegen eine Mannschaft wie Bülling, die sehr dann auch über Stärke in den Standardsituationen, zumindest in dem Spiel, was ich jetzt gesehen habe, und gegen Lonsten kam sie mir da auch immer sehr gefährlich rüber, kommt. Da tut er sich dann natürlich noch ein bisschen schwerer. Wobei, wie gesagt, er war bei einer Aktion, kam er dann nicht hin, aber das sind auch die schwierigsten Bälle für einen Torhüter. Also da hätte er schon so sehr weit außerhalb von seinem Tor stehen müssen und dann mit seiner Körpergröße, dann ist natürlich auch der direkte Schuss dann immer ein Risiko.
Jetzt bin ich eben noch stutzig geworden, als du deinen Nebenmann ansprachst, Glodi Kudura. Den habe ich jetzt eigentlich bei der A-Mannschaft erwartet, die ja zeitgleich das Topspiel der ersten Provinzklasse in Tilf bestritt.
Ja, die haben ja 2:2 gespielt. Mit Glodi hätten sie vielleicht gewonnen, um ihm mal Honig ums Maul zu schmieren, aber damit werde ich auch gleich noch weitermachen. Der war angeschlagen, also dementsprechend war er dann nicht mit denen unterwegs und hat dann seine Qualitäten als Orakel unter Beweis gestellt, denn einen ziemlich guten Durchblick, das muss ich sagen, denn es stand, entweder war es, als Bülling noch 1:0 führte oder beim Stand von 1:1, gab es auf jeden Fall nochmal eine dicke Torschance für Bülling und da hätte Noah Mollers den Ball rüberlegen können und dann wäre er sicher drin gewesen und dann wäre auch der Sieg wahrscheinlich an Bülling gegangen und dann meinte Glodi, okay, das Spiel gewinnt Eupen jetzt noch. Und so war es dann auch am Ende, also ja, er fasste es halt dann auch wieder mal passend zusammen, es ist oft angenehmer dann zu 10 gegen 11 zu spielen, weil du dann sowieso keine andere Wahl hast, als dir irgendwo einen Arsch aufzureißen, damit das funktioniert.
Ja, das sind so viele Sachen, die ich gleich einfach 1:1 wiedererzählen kann, denn auch ich habe ein Orakel gesehen. Ah, aber als gute Einleitung,
von Delphi.
Nicht von Delphi, sondern von Herzebisch. Aber als gute Überleitung zu meinem Spiel Elsenborn gegen Lonzen können wir auf jeden Fall die Tabelle nutzen, denn Eupen B hat damit gehörig Druck ausgebaut, eben auf die anderen Mannschaften, die da unten stehen. Goe hat wieder verloren, bleibt weiterhin 16. mit nur einem Punkt auf seinem Konto und die Lücke ist auf 4 Punkte mittlerweile ja nicht angewachsen, ist ja eigentlich gleich geblieben, weil weder Lonzen noch Hombourg B haben am Wochenende gepunktet. 5 Zähler auf ihrem Konto dann jeweils. Wer allerdings dann dreifach gepunktet hat, ist Eupen, das jetzt 7 auf seinem Konto hat und viertletzter ist. Und wer weiterhin ja wirklich ganz tief unten drin ist, habe ich ja gerade schon gesagt, ist der KSC Lonzen, denn der hat gestern verloren gegen Elsenborn mit 0:3. Und du wirst dann natürlich ganz viele Fragen haben, das weiß ich, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe weitaus mehr notiert als in Wallhorn.
Ja, das will ich doch auch hoffen bei 3 Toren, weil sonst...
Ja, es war nur ein Tor mehr als in Wallhorn, aber es war halt einfach viel, viel, viel mehr los.
Okay, auch neben dem Platz kein Bollerwagen-Unfall, wie
nee, wir nee, nee, manchmal nee, Bollerwagen haben, nicht, aber gut. Dafür Bollentor.
Ja, oh.
Um mal geistreich in dieses Spiel reinzukommen, 1:0 durch Maxim Bollen nach einer knappen Viertelstunde und damit greife ich eigentlich schon zu weit vor, denn bis dahin war Lonzen die bessere Mannschaft tatsächlich und das ist dann exakt das Gegenteil gewesen vom Derby gegen Wallhorn. Damals, also vor einer Woche, hatte Wallhorn ja die ersten Chancen, hätte in Führung gehen können. Und diesen Chancenwucher, nenne ich es dann mal, hat Pierre Schmitz dann bestraft mit dem 1:0 für Lonzen in der Anfangsphase. Und hier war es wirklich exakt umgekehrt. Pierre Schmitz hatte eine Chance vergeben, nur Sekunden später Justin Brüll. Und die war eigentlich noch größer als die von Pierre, nämlich ans Außennetz. Ein bisschen mehr spitzer Winkel und der Ball wäre reingegangen zwischen Pfosten und Aaron Schäfer im Tor der Elsenborner. Ja, und stattdessen dann 1:0 für Elsenborn mit dem ersten richtigen Angriff, mit dem ersten Angriff überhaupt, den die Hausherren hatten. Und Trainer Dani Deredö, von dem wir nachher noch einiges hören werden, hatte seine Lonzen noch gewarnt vor langen Bällen von Elsenborn, die hinter die Kette kommen, dass dann gerade da so ein Tom Mackels dann lauert. Und Tom Mackels hat effektiv gelauert nach einem langen Abschlag von Aaron Schäfer, hat selbst geschossen. Diesen Ball konnte Tom Brandt dann noch abwehren, aber in der Mitte stand eben Maxim Bollen sträflich frei, der das Ganze dann, der den Ball dann im Netz untergebracht hat zum 1:0 für Lonzen. Und dann hatte, zum einen nur für Elsenborn natürlich, jetzt war ich schon gedanklich weiter, denn dann hatte Lonzen die Antwort wieder auf dem Fuß. Auch eine hochkarätige Szene, wo die Lonzen dann monierten, dass Elsenborn den Ball mit einem gewollten Rückpass zum Torwart geklärt hat. Das sah der Schiedsrichter allerdings nicht so, deswegen gab es da weder eine Karte noch einen Elfmeter noch sonst irgendwas.
Und wäre ja dann auch nur ein indirekter Freistoß
gewesen. Komplett richtig. Und wiederum im direkten Gegenstoß hat Elsenborn das 2:2 gemacht durch Tom Mackels, ein Wahnsinnstreffer nach einer kurzen Ecke, die er selber ausführt, per Doppelpass dann ein bisschen parallel zum Strafraum läuft und damit links aber mal so richtig schön ins lange Eck geschossen. Und dieses 2:0 hat eigentlich dieses Spiel für Lonzen dann schon nach rund 20 Minuten komplett gekillt.
Also hat Elsenborn dann in der Folge seine Chance nicht genutzt oder wie sieht das aus mit 70 Minuten gegen einen am Boden liegenden Gegner?
Sehr martialisch ausgedrückt.
Einerseits, du hast mir das Interview mit Lonzens Trainer vorgespielt, ja. Also dementsprechend, das klang schon nicht danach, als ob Lonzen da noch sehr viel Gegenwehr bewiesen hätte.
Na, das stimmt allerdings. Elsenborn hatte noch seine Chancen, vor allem durch Standardsituationen, die dann aber abgewehrt wurden. Auf der anderen Seite gab es halt auch eben direkt vor der Pause in der Nachspielzeit noch eine rote Karte gegen Cyril Gengler wegen Notbremse gegen Pierre Schmitz und damit musste Elsenborn natürlich auch erstmal klarkommen, denn das ist auch so eine Sache, die natürlich diese ganze Aufgabe schwieriger macht. Du hast einen 2:0 Vorsprung im Rücken gegen einen Gegner, der seit 25 Minuten eigentlich gar nicht mehr stattgefunden hat. Allerdings könntest du den Gegner jetzt indirekt dadurch wieder stark machen, dass du mit einem Mann weniger aus der Kabine kommst. Und das ist aber überhaupt nicht der Fall gewesen. Und das ist halt effektiv die Sache, die Dani Deredö vor allem auf die Palmen gebracht hat, dass in Überzahl von seinen Lonzenern wirklich überhaupt gar keine Reaktion kam.
Das lässt sich dann aber auch schwer erklären, zumal ja so eine 2:0-Führung jetzt aus Elsenborner Sicht auch richtig schwierig ist, weil du bist nicht so richtig in Sicherheit, hast aber auch nicht so richtig den Druck von einer 1:0-Führung und sobald der Gegner dann nochmal trifft, dann wird es richtig gefährlich. Das sollte ja eigentlich Ansporn genug für Lonzen sein, genau auf dieses Tor zu spielen.
Ja, das ist korrekt. Und ich hatte auch nach der Pause den Eindruck, als ob Lonzen diese Überzahl jetzt ausnutzen würde. Denn sie hatten da zwei Schüsse direkt nach der Pause, die ich mir extra noch aufgeschrieben habe, weil ich dachte, das wird nachher der Moment sein, wo ich mich daran erinnere, dass Lonzen da dann die Aufholjagd gestartet hat. Das ist allerdings alles im Keim erstickt. Danach kam gar nichts mehr von Lonzen. Bis ganz zum Ende nochmal eine Chance durch Justin Brüll, die mir fast übrigens im Tippspiel dann 6 Punkte eingebracht hätte. Kommen wir gleich zu. Aber alles dazwischen war gar nichts von Lonzen. Und ja, Dani Derödi ist nachher im Interview verbal Amok gelaufen, wenn ich es mal so sagen kann, weil sie nicht von ihm erwartet hätte, weil eigentlich ist er ja ein sehr ruhiger Trainer, der eigentlich eher seinen T2 Dario Locht coachen lässt. Er ist ja eigentlich eher für die Emotionen zuständig, aber ja, da hat er doch sehr deutliche Worte gefunden für das, was seine Mannschaft eben nicht auf den Platz gebracht hat. Und ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, weil, ich komme nochmal drauf zurück, wir haben ja schon sehr oft über Lonzen gesprochen und sehr oft kamen da die Worte unerfahren, jung, neu zusammengewürfelt im Zusammenhang mit dem KSC zur Sprache. Aber dieser, in Anführungszeichen, Welpenschutz, der hat sich für mich eigentlich mit diesen 90 Minuten erledigt.
Wegen des Auftritts oder?
Ja, wegen des Auftritts, genau. Weil du kannst natürlich sagen, dass diese Mannschaft noch Erfahrung braucht, haben wir auch schon oft gesagt. Aber wenn du noch nicht mal Mentalität auf den Platz bringst, in so einem Spiel, wo du ganz genau weißt, wenn wir gewinnen aus Lonzener Sicht, dann überholen wir Elsenborn. Gerade mit dem Wissen, dass Eupen B. Ja, 3 Punkte eingefahren hat gegen Gui und vielleicht jetzt einen Lauf starten könnte. Wir haben ja parallel gespielt, deswegen wusste Lonzen nicht, was was Eupen B. steht. Aber es könnte natürlich sein, dass Eupen dann nochmal 3 Punkte einfährt. Haben sie ja schlussendlich auch gemacht. Aber mit dem Wissen, dass im Keller immer mehr gepunktet wird und du absolut nicht da reinstürzen willst, kann ich mir nicht erklären, warum Lonzen wirklich überhaupt nicht stattgefunden hat ab der 10. Minute. Das ist für mich ja nicht erklärbar.
Ja, die Erklärung, die Dani Derödi ja irgendwo anstrengt, ist, dass seine sehr talentierten jungen Spieler ja vielleicht eine etwas zu hohe Meinung von sich selber haben.
Ja, er meinte auch, das findet alles im Kopf statt, weil ich habe ihn dann gefragt, wie überzeugt bist du, dass du die Lösungen findest für dieses Problem? Und er meinte, das ist alles im Kopf. Da kann ich keine Taktik, keine Vorgaben, da kann ich eigentlich nichts ändern, außer an den Spielern zu appellieren, dass sie ja den Kopf freischalten müssen und vor allem, wie er auch sagt, von ihrem hohen Ross runter. Weil er hat gesagt, manche Spieler meinen, weil sie gegen Jalle und gegen Wallhorn gute Leistung gezeigt haben, dass sie jetzt angekommen wären im Seniorenfußball, dass sie die Größten wären, die Stärksten wären, die Besten wären. Alle sein Wortlaut, ne? Und das darf nicht sein. Die müssen wieder auf den Platz kommen, weil, und da zitiere ich ihn erneut, sie haben noch weder eine Karriere bisher hingelegt, noch irgendwas gewonnen, noch irgendwas bewiesen. Und es ging noch weiter. Es ging auch, er dankte den Zuschauern dafür, dass sie trotz der Tabellensituation auch die Auswärtsspiele mitmachen. Da könne sich die Mannschaft wirklich froh schätzen. Allerdings sollte sie sich dann auch mal die Mühe machen und das den Zuschauern zurückzahlen, sonst würde es die halt irgendwann nicht mehr geben. Und es ging am Ende noch so weit, dass er meinte, da fehlt auch der Stolz, dieses Lonzener Trikot tragen zu dürfen.
Was denn dein Gefühl? Wird sich das in den nächsten Tagen, Wochen ändern? Wird diese junge Lonzener Mannschaft, der du ja jetzt den Welpenschutz abgesprochen hast, wird die Wende selber finden?
Naja, ich habe ja vor ein paar Wochen mit Tom Brandt gesprochen, mit dem Torwart. Da ging es eigentlich ähnlich zur Sache. Er hat nicht so eine Krisenrede gehalten wie sein Trainer, aber er hat auch an die Motivation der Jungen appelliert. Da ging es ja vor allem noch darum, dass Lonzen immer extrem lange braucht, um in ein Spiel reinzukommen. Teilweise, das war glaube ich nach dem Spiel gegen Utlau, da waren es 70, 80 Minuten, in denen man Lonzen nicht gesehen hat. Und da hat er auch gesagt, das kann nicht sein, wir müssen diesen Abstiegskampf, diese Liga, diese Mentalität jetzt mal langsam annehmen. Und dann kamen eben diese Spiele gegen Jalle und gegen Wallhorn. Gerade Jalle war wirklich kein Augenschmaus. Auf der anderen Seite auch gegen Wallon habe ich ja gesagt, Lonzen war eigentlich von der ersten Minute an drin und hat Wallon dieses Spiel schwer gemacht. Es war auch kein Augenschmaus. Auf der anderen Seite kommst du wahrscheinlich über so eine Spiele in eine Saison rein und wir haben es auch schon gesagt, im Abstiegskampf wirst du keine Spiele 6-0 gewinnen und den Gegner damit mit Doppelpässen düpieren und so weiter. Da muss der Kampf her. Aber wenn der nicht da ist, dann weiß ich es auch nicht und vielleicht bezweckt Trainer Dani Derödi jetzt halt mit seiner Wutrede genau das, was Tom Brandt bezweckt hat, und zwar so einen richtigen Wachrüttler. Und wer weiß, vielleicht wird sich das auf dem Platz demnächst auch wieder zeigen, denn es steht das nächste Endspiel an und noch dramatischer in dem Sinne als jetzt gegen Elsenborn. Es steht das Spiel gegen Horbuch B an und Horbuch B ist punktgleich mit Elsenborn. Quatsch! Und Horbuch B ist punktgleich mit Lonzen in der Tabelle. Also da ist ein Sieg noch mehr Pflicht als in allen anderen Spielen bisher.
Ja, dann bleibt da abzuwarten, wie Lonzen sich da aus der Affäre zieht. Wir haben jetzt den Luxus, dass wir jetzt an diesem Wochenende 6 Mannschaften aus der P3 gesehen haben. Ist jetzt so ein spontaner Vorschlag von mir, vielleicht für die 6 Mannschaften, die wir an diesem Wochenende gesehen haben, so eine kleine Einschätzung, wo könnte es am Ende der Saison hingehen?
Können wir gerne machen, wir müssen allerdings noch über das 3:0 von Elsenborn sprechen.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht angesprochen.
Sonst kriege ich nämlich eine Beschwerde von Familie Kistemann, denn Tim Kistemann, mein Namensvetter, hat das 3:0 erzielt. Mit Beginn der Schlussphase hat er jegliche Spannung im Keim erstickt durch seinen Elfmeter, der rausgeholt wurde, auf jeden Fall nicht rausgeholt wurde, aber auf den Weg gebracht wurde durch Tom Mackels, einen Freistoß. Also Tom damit an allen 3 Toren mehr oder weniger direkt beteiligt, eine Vorlage, unfreiwillig, sein Schuss wurde ja gehalten, ein Traumtor und ein Freistoß, nachdem dann dieser Elfmeter zustande kam. Und den hat Tim Kistemann dann ziemlich sicher verwandelt für Tom Brand im 2. Spiel hintereinander. Ein Elfmeter-Gegentor. In Jale hat er noch pariert.
Stimmt. Ja.
Eigentlich im 3. Spiel hintereinander ein Elfmeter für Lonzen. 2 gegen Rhein.
Aber das will wohl auch was über deine Defensive sagen, wenn die sich immer wieder in Situationen manövriert, wo dann ein Foul im Strafraum passieren kann.
Ja. Was mir bei Elsenborn vor allem gefallen hat, ist die Kommunikation auf dem Platz. Und da möchte ich auch dann wiederum Tom Mackels hervorheben, der die Mannschaft wirklich motiviert hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber das Allergeilste in dem Sinne, da muss ich dann mal wieder Andi Malmortier zitieren. Und ich weiß ganz genau, dass danach eine WhatsApp zukommt von Andi. Der fragte nämlich Tim Kistemann Mitte der 2. Halbzeit, ob es noch klappt von der Kondition her, ob er ihn auswechseln soll. Und Tim meinte, nee, das klappt schon. Und dann hat Andi gesagt, wenn du einmal stehen bleibst, dann kriegen wir ein Problem.
Ja, hat er aber auch recht mit. Also ja. die Aussage, die habe ich wohl schon auch häufiger mal getätigt.
Ja?
Ja. Ja, ist ja so. Also im Endeffekt, wenn du noch auf dem Platz bist, dann musst du auch 100% für die Mannschaft geben. Richtig. Und sonst gib Bescheid, dass du ausgewechselt werden musst, solange die Option noch besteht. Und dann wird das halt gemacht.
Und dann schulde ich euch ja noch eine Antwort, und zwar, wer ist das Orakel auf Herzebesch?
Ah ja, stimmt.
In Eupen ist es Glodi Kudura, auf Herzebesch ist es Raphael Herbrand, Ex-Torhüter von Elsenborn. Und wie mir gesagt wurde, ich hatte gefragt, wie ich ihn bezeichnen sollte, und da wurde mir gesagt, Mädchen für alles.
Ah ja.
Und er sagte, beim Stand von 2:0, wenn wir hier keine großen Fehler mehr machen, dann gewinnen wir dieses Spiel. Ja, ein paar Minuten später dann das 3:0 durch Tim Kistemann und der ungefährdete Sieg, auch wenn Justin Brüll am Ende fast noch den Ehrentreffer erzielt hätte. Ja, ich habe dann am Ende doch keine 6 Punkte gemacht. Ich hatte nämlich 3:1 getippt. Ich hatte übrigens auch 1:1 getippt bei Eupen gegen Büllingen. Also Pascal, an der Stelle auch vielen Dank dafür, dass du mir diesen Tipp auch kaputt gemacht hast.
Ja, da hast du wirklich in den letzten Minuten der beiden Partien richtig viele Punkte liegen lassen. Für mich gab es dann 4 Punkte. Zu denen wurden mir dann auch direkt nach dem Spiel gratuliert. Also
von
Sicko.
Ah, okay.
Der meinte dann direkt zu mir. Und ich wusste nicht mal mehr, was ich getippt hatte. Aber daraufhin habe ich schon nochmal 2 Punkte mehr Vorsprung auf dich als vorher. Sind 6 inzwischen.
Glückwunsch.
Ja. Und nächste Woche tippst du dann wieder ein Spiel richtig und ich stehe wieder hinten. Aber gut, das sehen wir dann.
Ja. Aber wir können das gerne machen, dieses Zwischenfazit nach 8 Spieltagen in der 3. Provinzklasse. Ich habe jede Mannschaft bisher mindestens einmal gesehen, tatsächlich Büllingen am wenigsten häufig. Wird sich allerdings Donnerstag ändern, um dem Tippspiel mal ein bisschen vorzugreifen. Wir haben ja Nachholspiel gegen Hudfanje, da werde ich höchstwahrscheinlich zugegen sein. Aber fangen wir tabellarisch oben an. Wir haben über Wallhorn schon gesprochen. Ich habe eigentlich meinen Senf zu Wallhorn schon gegeben. Sie haben mich noch keinmal restlos überzeugt in dem Spiel. Spielerisch gesehen ist eigentlich viel mehr möglich, als die Union bisher gezeigt hat. Wie würdest du es denn analysieren?
Das ist eine gute Frage, weil Wallhorn habe ich noch gar nicht gesehen diese Saison. Also ich kenne es nur aus deinen Beschreibungen. Und ich würde sagen, so wie du es beschreibst und so wie die Resultate im Moment ablaufen, glaube ich, werden sie Top 5 spielen. Das müssen sie auch mit dem Kader, den sie haben. Aber eben nicht ganz oben. Das heißt, Endrunde ja, aber eher so Platz 4 oder Platz 5.
Ja, 5 reicht ja zum Aufstieg in der P3, kennen
meistens,
wir ja.
Meistens reicht das ja. Ja, und dann, wenn wir auf dem 5. Platz schon mal sind, dann können wir ja direkt auf Büllingen schauen, die aktuell da stehen. Ich würde behaupten, da stehen sie am Ende der Saison nicht mehr.
Würde ich eigentlich auch sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, 13 Punkte nach 8 Spielen ist eine Wahnsinnsleistung.
Nach 7 Spielen, oder?
Nach 7,
da
genau.
Kommt 8, ja noch das Nachholspiel.
Richtig, Nachholspiel ist das 8. Genau, 13 Punkte nach 7 Spielen ist eine Wahnsinnsleistung für einen Aufsteiger.
Und es hätten auch 3 Punkte mehr sein müssen eigentlich gegen Kolben, wenn man den Spielverlauf gesehen hat.
Ja.
Und deswegen sprach auch Raphael
Zwei Punkte mehr. Nee, drei.
Nee, ja, drei
Sorry,
Punkte
ich habe
mehr
verrechnet.
Ja, deswegen sprach der Trainer Lönnhjul auch nach dem Spiel nicht von einer riesen Enttäuschung, weil er meinte, okay, wenn wir jetzt einen Gegner und vor allem dann eben auch theoretisch einen Konkurrenten im Klassenerhalt total unterlegen gewesen wären, dann wäre ich enttäuscht gewesen. Aber so ist blöd gelaufen, klar auch ein bisschen Frust mit dabei, aber damit umzugehen ist dann definitiv einfacher. Was schwieriger fällt, ist mit den relativ vielen Verletzungen, die Billing aktuell hat, umzugehen. Mhm. Und genau das lässt mich sagen, dass gerade wenn das vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer wird, dass dann gut ein paar Plätze runtergeht und dann sehe ich eher so 9, 10, 11 so in der Region.
Ja, da könnte ich eigentlich durchweg Copier-Collé machen, denn diese Verletzungsmisere hätte ich tatsächlich auch angesprochen und dass Billingen ohnehin einen kleinen Kader hat, ist ja auch schon Fakt seit Saisonbeginn. Und wenn da dann halt noch viele Leute fehlen, auch viele wichtige Leute, ich glaube, Marius Mollers, der Kapitän, ist auch rausgegangen vor
genau.
der Pause noch. Ne?
Vor der Pause hatte was an der Wade, wenn ich richtig hörte. Mhm. Und er meinte aber, er hätte schon die letzten Wochen ein bisschen Probleme damit gehabt. Ja, und das ist dann eben auch das mit dem dünnen Kader. Dann zwingen sich die Spieler auch mal hier und mal da dann trotzdem zu spielen. Und das ist oft nicht die richtige Idee.
Genau, und das ist natürlich eine Sache, die Billingen dann hier und da mal doch den einen oder anderen Punkt kosten könnte. Eine Mannschaft, die schon überraschend sehr viele Punkte verloren hat, folgt in der Tabelle direkt nach Billingen, und zwar St. Vith. Und das hätten sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie nur Platz 6 sind, stand jetzt nicht einmal in der Endrunde. Und vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es ja am Sonntag zwei sehr überraschende Ergebnisse.
Ja.
Das eine Vyvodsk mit der hohen Niederlage gegen das Primo B, 0-5. Und St. Vith, ein Tor besser, wird ihnen aber jetzt nicht wirklich helfen. Nee. 1-5 gegen Saar B, wo noch nicht mal Spieler aus der A dabei waren. Das war nämlich der...
Und selbst wenn, da hatte ich mit Lodi auch noch drüber gesprochen, also du hast ja sowieso schon nur die Möglichkeit, drei Spieler aus der A überhaupt runterzuholen.
Mhm.
Außer es geht dann um verletzte Spieler oder was weiß ich was. Aber er sagte auch, ja gut, dann haben die nie mit der Mannschaft trainiert, sind auch nicht zwingend so motiviert, mit der Mannschaft zu spielen. Also oft ist das nicht mal wirklich eine Verstärkung.
Mhm. Aber apropos Verletzten-Misere, ich habe eben dann auch mit Tommy Shiragakula gesprochen, Trainer von St. Vith, und einfach mal gefragt, was war denn los bei euch gestern? Und er sagte, ja, es ist immer noch die große Verletzten-Misere, die wir haben. Es fehlen weiterhin wichtige Spieler. Forbaskot war jetzt auch verletzt. Benoit Mülker fehlt hinten, sodass zeitweise auch Romain Frère Innenverteidiger gespielt hat, weil St. Vith dann so viele Tore kassiert hat, dass irgendwie eine andere Lösung herkommen musste. Und dann hat St. Vith dann eben so ein bisschen unkonventionell gelöst und am Ende dann auch nur noch ein Tor dann kassiert. Aber natürlich darf St. Vith niemals 1-5 gegen Saar verlieren. Ich finde, da kann sich verletzen, wer will. St. Vith, das darf einfach nicht passieren für eine Mannschaft, die sich selber im Aufstiegskampf sieht, die ja auch eigentlich im Aufstiegskampf spielen muss. Aber wir haben es auch schon immer mal wieder angesprochen, bei St. Vith, da fehlt dann manchmal auch einfach der Mannschaftsgedanke, wenn es drauf ankommt, der Teamgeist. Und deswegen ist St. Vith erstens weiterhin immer noch in der dritten Provinzklasse, ist in der Endrunde zum Beispiel auch gescheitert dann an Büttchenbach vergangene Saison. Also klar, vom Kader her muss St. Vith in die Endrunde, das ist ganz klar.
Werden sie es denn auch? Also weil ich, wenn jetzt meine Prognose wäre, dass Platz 4, Platz 5, das wird zwischen Wallon und St. Vith ausgehen.
Ja, würde ich auch
also
sagen.
Also definitiv beide Mannschaften dann auch in der Endrunde, das ist nicht so sehr die Frage. Aber aktuell, ja, Hoffre ist saustark, vor allem dann eben auch ergebnistechnisch. LZB hat überzeugt über weite Strecken bisher in der Saison. Ja, über meine geliebte Turkania Wallonia weiß Miss Femmerweg kann ich halt nichts sagen, weil ich die einfach nie gesehen habe.
Ja.
Aber ja, da stellt man sich schon die Frage, wie man an das Spitzentrio rankommen soll. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass Wallon das hinkriegt, noch wesentlich höher als St. Vith, weil also es sind halt schon 10 Punkte Rückstand auf Platz 1.
Ja, punktemäßig auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite kommst du halt oben auch nur ran, wenn du eine gute Defensive hast.
Ja.
Und die hat sowohl Wallon nicht unbedingt, nicht immer, als auch St. Vith schon gar nicht, mit 21 Gegentoren, 3 pro Spiel sind dann, nee, Quatsch, wir haben jetzt 8. Spieltag, aber es sind trotzdem sehr viele und St. Vith ist tatsächlich eine der defensiv schwächsten Mannschaften in der gesamten Liga. Und das kannst du dir natürlich nicht leisten, wenn du oben mitspielen willst. Also zwei Dinge müssen sich bei St. Vith ändern. Einmal die Stabilität hinten und zweitens hat Tommy gesagt, gib uns noch 2-3 Wochen, dann kommen die ersten Verletzten zurück und dann werden die Karten neu gemischt.
Ja, dann vielleicht dann auch über eine Tranche in die Endrunde kommt.
Ja, haben wir auch eben gesagt, ne? Ist immer möglich.
Ist denn eine Tranche möglich für den USFC Elsenborn?
Das glaube ich nicht. Also vielleicht die dritte, wenn sie mal wirklich alle in einem, ja, in einem Strang ziehen, hört sich jetzt blöd an, aber wenn sie wirklich alle Ideen von Andy Malmodier verwirklicht haben und auch wenn Elsenborn diesen Aufstiegskampf, der dann nötig wäre, auch angenommen hat, was ja in der Vergangenheit hier und da mal gefehlt hat. Bei Elsenborn ist natürlich die Frage der Konstanz. Und die Frage ist auch bei Utler, wenn wir beide Mannschaften gleichzeitig mal bewerten wollen, ganz wichtig.
Ja, und für mich spricht eben dieses Thema Konstanz auch dafür, dass sie ungefähr da bleiben werden, wo sie jetzt aktuell sind. Mhm. Platz 8, Platz 9, vielleicht Platz 10. Aufpassen, dass halt, wenn mal eine Phase ist, wo dann eben vielleicht die eine Niederlage auf die andere folgt, wie bei Utler aktuell, die da eventuell ein bisschen aufpassen müssen, dass man dann nicht noch tiefer reinrutscht. Aber von der Qualität in den beiden Mannschaften her, sind die schon gut aufgehoben da, wo sie aktuell stehen.
Mhm. Wobei ich da wohl sagen muss, wenn es eine Mannschaft in der P3 gibt, oder anders formuliert, die Mannschaft, die mir am meisten Freude bereitet hat zum Zuschauen bisher, war eigentlich Utler. Weil sie 90 Minuten auf volle Offensive gehen, oder gegen Elsenborn waren es ja nur 70 Minuten, aber die sind wirklich ein einziger Sturmlauf aufs Tor. Und das gerade in dem Hintergrund, dass es ein Aufsteiger ist, fand ich am Anfang sehr beeindruckend. Jetzt habe ich sie ein paar Wochen lang nicht mehr gesehen. Und in diesen Wochen haben sie auch nicht wirklich viel gepunktet. Haben allerdings einige reguläre Treffer schon aberkannt bekommen. Sie arbeiten ja auch mit dieser Videotechnik. Und da bekomme ich jede Woche mittlerweile so eine kleine Beschwerde. Guck dir das Video mal an, das war doch kein Abseits. Und wir haben das Tor trotzdem aberkannt bekommen. Schick mir diese Videos ruhig weiter, ist kein Problem.
Das war jetzt schon viermal, meine ich, hätte ich gelesen.
Fünfmal in acht Spielen schon ein Tor abbekommen.
Das tut schon weh. Also ich kann dir sagen, wir haben diese Saison 3 oder 4 Gegentore nach Abseits schon bekommen. Und zwar klare Abseitssituationen, wo der Schiedsrichter das auch im Blick hatte. Und das macht schon wütend, das gebe ich ganz ehrlich, offen und ehrlich zu.
Ja, genau. Aber das ist ein Grund, wo ich sagen würde, Utler ist nicht die erfolgreichste Mannschaft in der P3. Sie spielt mit Sicherheit auch nicht jede Woche den schönsten Fußball, aber die Spiele, die ich bisher gesehen habe, sprich gegen Valhorn, gegen Elsenborn und gegen Lonzen, da haben sie mir wirklich gefallen wegen dieses Sturmlaufs, den sie immer machen.
Also eventuell ein bisschen höher für dich?
Ja, gut, da fehlt dann effektiv bisher das Spielglück, wenn wir diese Abseitsentscheidungen mal mitnehmen. Und sie müssen auch dann eben Konstanz in ihre Leistungen bringen, das ist ganz klar. Jetzt würde ich trotzdem nicht sagen, dass Utla am Ende in die Endrunde kommt, aber 3-4 Plätze höher als im Moment würde ich sie schon einschätzen, womit sie ja dann so auf 6-7 stehen würden.
Denkst du denn, dass Eupen B. einen Run jetzt gestartet hat, nach einem sehr starken, zumindest in den Beschreibungen, die man so bekommen hat, Spiel gegen Goe und einem sehr schwachen, aber dennoch erfolgreichen Spiel gegen Büllingen? Denn genau diese dreckigen Siege, die braucht eine Mannschaft dann ja auch, wenn man mal so eine Serie starten will. Also ist ja selten genug der Fall, dass du dann 5-6 Spiele am Stück gewinnst, weil du wunderbaren Fußball spielst. Oft hat das dann ja auch wirklich was mit der Mentalität und dem Selbstbewusstsein, dass sich dann mehr und mehr anreichert zu tun.
Ja, Eupen B. und Lonzen würde ich tatsächlich auch wieder als 1 nehmen, auch wenn beide Vereine oder beide Mannschaften da sicherlich was gegen haben, was so die Derby-Mentalität angeht. Aber ich denke, dass es bei beiden Mannschaften bis zum Ende um den Klassenerhalt geht, gegen den Abstieg. Und war ja auch eigentlich so zu erwarten.
Ja.
Haben ja auch beide Mannschaften ganz klar als Saisonziel ausgesagt oder ausgegeben, bloß nicht absteigen. Jetzt kann man bei Eupen natürlich die Saison bisher in 2 Teile schneiden. Einmal mit Bönwa Lusberg, auf der anderen Seite dann mit Seko Bibulczka, wo Eupen natürlich bisher nicht jedes Spiel gewonnen hat, aber zumindest mal angefangen hat zu punkten. Und dann auch mittlerweile angefangen hat zu siegen, muss man auch sagen. Und es ist natürlich eine Qualität dann auch, Spiele, die du absolut nicht verdienst zu gewinnen, im Endeffekt dann doch zu gewinnen. Und das hat Lonzen bisher zum Beispiel noch nicht geschafft. Und dann würde ich dann auch hinzufügen oder behaupten, dass die Mentalität in Eupen im Moment intakter ist als in Lonzen.
Das könnte man so sehen. Also es ist wieder mal schwer zu beurteilen. Eupen B. jetzt diese Saison nur einmal gesehen, Lonzen 2-mal, aber 2-mal gegen so richtig gestandene P3-Truppen, weil ganz ehrlich, so wie Bülling auftritt, treten sie auf wie eine gestandene P3-Truppe. Das muss man so ehrlich sagen. Aber Eupen B., also das war schon beeindruckend. Also auch dieser ehrliche Umgang damit, wie man selber gespielt hat. Seko sagte auch in der Halbzeitpause, ich hab die Mannschaft noch nicht mal groß zur Sau gemacht, weil das hätte auch nichts gebracht. Die hatten selber gesehen, dass es nicht gut war und dass es besser werden musste. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch noch immer nicht so richtig besser. Aber bis zum Schluss haben sie ja dann doch dran geglaubt, denn sonst kommst du dann auch nicht mehr an die Torschancen, die dazugehören. Und ich glaube, dass das Eupen B vielleicht ein bisschen höher in der Tabelle spülen könnte, als das, was ich bisher von Lonzen gesehen habe. Ich glaube, beide Mannschaften können sich retten, einfach auch, weil GOE aktuell...
Um den letzten Platz müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ne?
Und dann geht es halt darum, am Ende der Saison auf den Plätzen zu stehen, auf denen sie im Moment stehen. Mhm. Und das traue ich beiden Mannschaften zu.
Wobei es bei Lonzen dann die Gefahr gibt einer eventuellen Abstiegsrunde.
Ja, dann ist halt die Frage, ob man da noch Spa oder Sachlespa B noch irgendwie da unten mit reinziehen kann. Denn Jalle, die waren zwar auch nicht gut in dem Spiel gegen Lonzen.
Aber die retten sich halt jedes Jahr irgendwie noch, ne?
Genau das. Und die haben halt auch jetzt wieder ihre Punkte eingefahren mit 2 Siegen, mit 3 Unentschieden. Das ist halt wieder so eine übliche Saison von den Mannschaften, wie Balen es früher immer gemacht hat, wie GOE es ja eigentlich auch hinbekam, ja, aber bei GOE sehe ich es dieses Jahr einfach nicht. Also ich würde Jalle fast schon da aus dem Abstiegskampf rausziehen.
Mhm. Mhm. Ja, dann kommen wir mal zum Tippspiel und wir haben 4 Spiele an 4 Tagen in 4 Klassen, also sehr polyvalent aufgestellt hier. Gehen wir es chronologisch an. Am Donnerstag, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, hat Büllingen sein Nachholspiel gegen Hoed Fanje. Und es, ja, die Chancen stehen gut, dass ich hochfahre, weil ich auch Büllingen nochmal sehen möchte. Und da würde ich doch behaupten, dass Büllingen eine Reaktion zeigt und auch seinen guten Saisonstart weiter bestätigen wird und seinen zweiten Heimsieg einfahren wird mit einem 2:1-Sieg gegen Hoed Fanje.
Ja, das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Also ich werde nicht auch 2:1 tippen, aber ich glaube schon, dass Büllingen da den nächsten Sieg einfahren wird. Einfach, weil sie mich auch bisher in den Spielen, in denen ich sie gesehen habe, überzeugt haben. Sie waren nie die viel, viel bessere Mannschaft, aber sie waren oft die bessere Mannschaft. Und sie wirken halt sehr, sehr erwachsen in der Art und Weise, wie sie spielen.
Abgezockt.
Genau das. Und ich glaube, dass sie das gegen Hoed Fanje, die ja jetzt spielerisch auch nicht überzeugt haben am Wochenende, wie du es beschrieben hast, dass sie das da dann auch nochmal nutzen werden, gerade dann auch gegen eine relativ junge Mannschaft. Ich würde sagen, ein 3:0.
Ja, oh, das klingt ja deutlich. So, und jetzt haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel und sehr lange über die 3. Provinzklasse gesprochen. Wir gehen in die 2. Provinzklasse, die ja bei uns leider ein bisschen kürzer kommt als erhofft in dieser Saison. Einfach der Tatsache geschuldet, dass die P3 meine Klasse ist und du ja so ein bisschen der Springer bist. Wir probieren uns weiterhin an einer Lösung, Robin Kularis hier irgendwie noch mit reinzubekommen, um mehr über die Eifel-Serie zu sprechen. Aber da ist es ja gut, dass es ein Freitagsspiel gibt, von denen sollte es viel mehr geben, meiner Meinung nach.
Definitiv.
Denn da haben wir gute Chancen, die P2 dann auch mal zu schauen. Und das ist in dieser Woche Recht gegen Amel.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Also Amel, die straucheln ja dann doch ziemlich in dieser Saison. Recht hat sich inzwischen stabilisiert, ergebnistechnisch. Steht auch in der Tabelle ein gutes Stück besser da. Was würdest du denn sagen, wird Recht der aktuellen Tabellensituation gerecht?
Gerecht? Ja, auf jeden Fall. Recht wird gewinnen gegen Amel und ich gehe so weit und sage, dass es recht deutlich wird. War noch nicht mal gewollt gerade, nämlich mit 3:0.
Oh ja, nee, da würde ich tatsächlich nicht von ausgehen. Ich habe Amel jetzt schon ein paar Mal diese Saison gesehen, auch in dem Bericht, den Robin jetzt geschrieben hat. Ja, habe ich ein bisschen das Amel wiedergefunden, was ich schon seit Beginn der Saison gesehen habe. Ich glaube nicht, dass es, dass wieder mal keine Sternstunde des Fußballs wird und dass Amel sich aber reinkämpfen wird und es daraufhin 1:1 unentschieden ausgeht.
Alles klar, dann geht's wieder eine Etage höher in die 1. Provinzklasse, wo Eupen seinen furiosen Saisonstart jetzt weiter fortsetzt, auch beim 2:2 in Tilf gepunktet hat und wirklich auch in letzter Sekunde erst den Sieg aus der Hand gegeben hat. Jetzt geht's gegen Horbuch, eines der wenigen Derbys, kann man ja so sagen, in der Belle Etage, was ich übrigens ein super geiles Wort finde, in der Provinz. Da gehe ich von aus, dass Eupen wieder auf die Siegerstraße zurückkehren wird. Wir sind eine sehr DG-favorisierende Sendung, habe ich das Gefühl heute. Und zwar wird Eupen Horbuch mit, was sage ich, 4-2 besiegen.
Ja, das Blöde ist, ich werde dir jetzt recht geben in der Tendenz.
Ah.
Ich sage aber
du
nicht.
Du hast Angst, dass ich aufhole?
Nö, noch nicht mal so sehr, aber einfach. Ja, wir sind halt DG positiv gestimmt, sagen wir so. Aber ein 1-0 tut es dann ja auch.
Mhm. Bist du denn auch DG positiv gestimmt im Spiel Raren Einarten gegen Mormont in der dritten Division Amateure?
Oh, da bin ich gespannt. Also da für mich jetzt über Raren Einarten zu sprechen wird von Woche zu Woche schwieriger, weil ich sie halt einfach nie sehe. Aber das, was man so liest, so beschrieben bekommt, das klingt dann ja doch wie more of the same. Immer mal wieder sich selber in Probleme bringen, aber dann doch die Siege einfahren. Und ich glaube, dass das jetzt auch wieder so aussieht. Und sie haben an diesem Wochenende mein Lieblingsergebnis eingefahren und das werden sie jetzt auch wieder machen, 3-2.
Ja, Raren doing Raren things, gewinnen oder stehen gewonnen mit 3-0 in Richelle, könnten laut eigener Aussage 7-0 gewonnen stehen nach 70 Minuten und am Ende wird es dann doch wieder spannend, 2 Tore für Richelle und am Ende geht es dann 3-2 aus für den RFC. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, oder nein, ich formuliere es anders, ich fordere Markus Klauser auf, mir auch mal so ein Zuckertörchen zu schenken, meinen Augen ein Zuckertörchen zu schenken, wie er es in Richelle gemacht hat, einen Außenriss-Lupfer von der Strafraumkante über den Torwart hinweg zum 2-0 für Raren. Markus, das möchte ich auch mal gerne sehen. Und ich behaupte, dass er auch trifft gegen Mormont, egal wie. Dass dieses Spiel, ja, Raren macht auch wieder viele Tore. Ich bleibe beim 5-0, ich bin schon einmal gut gefallen mit 5-0 bei Raren gegen Max de Vauverton. Hm. Das sage ich jetzt wieder. Eines meiner wenigen 6-Punkte-Spiele bisher.
Hm. Gut, da haben wir mehr als genug getippt in der heutigen Sendung.
Das Problem ist, wir tippen ja seit ein paar Wochen sehr viel und es kommt halt kaum was dabei rum.
Ja, effektiv. Wir haben dieses Wochenende auch insgesamt 6 Punkte gemacht.
Sauber. In 4 Spielen. Wallon haben wir ja auch noch spontan getippt.
Stimmt.
Da waren wir ja auch relativ weit weg.
Ja, genau.
Also du hast 5-1 getippt. Ich kann dir sagen, so viele Chancen gab es noch nicht mal, um die Tore zu schießen.
Ja, ja, das ist aber, wenn ich so kurzfristig tippe, dann kann ich mir natürlich auch nicht dezidiert tiefe Gedanken dazu machen.
Dann kannst du halt nicht so gut reüssieren.
Genau, genau. Dann geht das auch mal da hinten los.
So, und bevor wir uns jetzt wieder um Kopf und Kragen reden, beenden wir das Ganze, sagen danke fürs Zuhören und sehen uns ja auf einigen Plätzen wahrscheinlich an diesem Wochenende, das ja dann fußballerisch schon am Donnerstag beginnt. Von daher, ciao, tschüss.
Tschö.
Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.